Guten Abend. Ich möchte gerne noch mit euch beten. Steht gerne auf dazu. O großer Gott, wir stehen jetzt hier vor dir. Wir wollen dein Wort studieren und ich möchte dich bitten, rede du zu uns. Zeige uns, worauf es ankommt und ja, lehre uns, immer auf dich zu vertrauen. Amen. So, wir sind gerade in Psalm 102. Ich habe den Psalm unterteilt auf drei Teile und ich möchte ihn auch auf diese drei Teile immer oder jeden Teil einzeln lesen, darauf eingehen und dann auf den nächsten Teil eingehen. Ich möchte anfangen. Der erste Part ist Vers 1 bis 12. Ein Gebet des Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. O Herr, höre mein Gebet und lass mein Schreien vor dich kommen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir am Tag meiner Not. Neige dein Ohr zu mir. An dem Tag, da ich rufe, erhöre mich eilends. Denn meine Tage sind in Rauch aufgegangen und meine Gebeine glühen wie ein Brand. Mein Herz ist geschlagen und verdorrt wie Gras. Ja, ich habe vergessen, mein Brot zu essen. Von meinem Stöhnen und Seufzen klebt mein Gebein an meinem Fleisch. Ich gleiche einem Pelikan in der Wüste, bin wie ein Käuzchen in den Ruinen. Ich wache und bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Täglich schmähen mich meine Feinde und die gegen mich toben, schwören bei mir. Denn ich esse Asche wie Brot und mische meinen Trank mit Tränen. Wegen deines Grimms und deines Zorns, denn du hast mich aufgehoben und hingeschleudert. Meine Tage sind wie ein lang gestreckter Schatten und ich verdorre wie Gras. Ich habe diesen ersten Part einfach nur Wehklage genannt, weil es genau das ist. Einfach nur, es geht dem Psalmisten schlecht und das bringt er vor Gott, das will er hinlegen. Und gleich der erste Vers wäre auch ein guter Titel gewesen, nur ich wollte einen eigenen nehmen. Ein Gebet des Elenden, wenn er verzagt und seine Klage vor den Herrn ausschüttet. Es ist einfach nur, darum geht's. Hier geht's genau darum. Der zweite Vers. O Herr, höre mein Gebet und lass mein Schreien vor dich kommen. Es ist nicht nur ein Gebet. Es ist nicht nur so, ich bete, um es getan zu haben. Es ist, ich schreie zu dir. Also so viel Emotionen reingelegt, weil dieser Psalmist, er meint es ernst. Es ist eine pure Verzweiflung. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir am Tag meiner Not. Neige dein Ohr zu mir an dem Tag, da ich rufe, erhöre mich eilends. Es zeigt so ein bisschen, wie seine Angst ist, dass sein Rufen auf einmal nicht ankommt. Wenn Gott sich abwendet, dann schreie ich und niemand hört es, besonders nicht der, auf den es ankommt. Und in der Not, da will dieser Psalmist nicht allein sein, nein, er will in der Tiefe seiner Not Gehör finden. Im Vers 4, denn meine Tage sind in Rauch aufgegangen und meine Gebeine glühen wie ein Brand. Es ist für mich so, er fängt an zu beschreiben, was genau ist so los. Also er fängt an, auf sein Leiden einzugehen. Wie fühlt er sich? Wie empfindet er? Und er vergleicht es mit einem Brand. Was ist so das Krasse bei einem Brand? Ihr Teens. Vernichtung. Es ist vor allem, man kann den Brand danach nicht leugnen. Es ist ganz klar sichtbar. Ich habe mal ein ausgebranntes Auto gesehen. Das musste mir keiner sagen, dass das Auto ausgebrannt war. Das sieht man sofort. Es ist was ganz anderes als ein Unfall. Es ist ganz anderes als ein Hagelschaden. Es ist ausgebrannt. Das ist ganz klar sichtbar. Der Brandschaden ist sichtbar und so geht es ihm. Seine Situation ist weiterhin sichtbar. Er kann es nicht verstecken, er kann es nicht leugnen. Jeder sieht es, jeder weiß es, wie es ihm geht. Mein Herz ist geschlagen und verdorrt wie Gras. Ja, ich habe vergessen, mein Brot zu essen. Vor meinem Stöhnen und Seufzen klebt mein Gebein an meinem Fleisch. Er leidet bis ins Innerste. Wie ein Brand sich bis ins Innerste durchfrisst, so hat es auch sein Herz ergriffen, dieses ganze Leiden. Und er sagt sogar, es geht so weit, ich habe vergessen zu essen. Und dieses klebt mein Gebein an meinem Fleisch, ich hatte das erstmal gelesen, ich war etwas verwirrt, was soll das sein? Und es heißt wohl einfach, ich bin so abgemagert. Mein Fleisch ist so eng an meinen Knochen dran, also Spurgeon beschreibt das, er ist in dem perfekten Zustand, um seine Anatomie zu studieren. Also es ist jeder Knochen sichtbar. Er ist runtergehungert, sein Elend ist ganz klar sichtbar. Vers 7, ich gleiche einem Pelikan in der Wüste, bin wie ein Käuzchen in den Ruinen, ich wache und bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Er beschreibt, wie einsam er ist, wie alleine er in diesem Leid ist. Es wirkt so, es ist allen völlig egal, ich leide ganz alleine, es juckt gar keinen. Und ein Zitat aus dem Buch Schatzkammer Davids, da schreibt er über den Pelikan, er hatte einen Pelikan gesehen und sagt, dieses sehr große Tier war sicherlich der schwermütigste Vogel, den ich je gesehen habe. Ein Kopfhänger, wie er im Buche steht. Man bekam schon genug vom bloßen Ansehen. Der Dichter konnte wahrlich kein treffenderes Abbild von Vereinsamung und Schwermut finden, um seinen eigenen traurigen Zustand zu schildern. Also das ist ein ganz seltsamer Vogel erstmal, der Pelikan. Also er wird auch als wahnsinnig hässlich dargestellt. Deswegen kein Wunder, dass er alleine ist. Und mit so einem Vogel vergleicht er sich. Wo einem bekannt ist, der ist alleine. Der findet niemanden. So, das ist ein einsames Ding. Und damit beschreibt er sich. Das Käuzchen in den Ruinen. Natürlich, da leben die, aber die sind alleine. Da will sonst keiner hin. Das ist ein unlebsamer Ort, ein unliebsamer Ort. Und Vers 9, täglich schmähen mich meine Feinde und die gegen mich toben, schwören bei mir. Das fand ich etwas interessant. Also täglich schmähen mich meine Feinde, David schreibt genau andersrum, meine Feinde umringen mich. Also die sind immer um mich rum und wollen mich vernichten. Und dieser Psalm ist genau andersrum, meine Feinde halten Abstand zu mir. Und dieses, sie schwören bei mir, das heißt wohl sowas wie, sie haben ihn als Negativbeispiel genannt. Wenn ich mein Versprechen nicht einhalte, dann soll es mir so gehen wie ihm. Dann soll es mir genauso dreckig gehen wie ihm. Also ein absolut negatives Beispiel. Jeder weiß, wie es ihm geht und er ist die Negativität in sich. Also sein Leid ist es wirkt so noch krasser als bei Hiob. So ein Leid, das wünscht sich niemand und deswegen, du bist das Negativbeispiel. Denn ich esse Asche wie Brot und mische meinen Trank mit Tränen, wegen deines Grimms und deines Zorns, denn du hast mich aufgehoben und hingeschleudert. Hier geht er etwas darauf ein, was ist eigentlich passiert. Es wirkt so als Gott hat ihn in diese Situation gebracht. Du hast mich aufgehoben, hingeschleudert und es scheint so, als hätte Gott ihn ganz bewusst in diese Situation gebracht. Er beschreibt immer noch nicht warum, aber so die ganze Schwermut wieder, ich esse Asche wie Brot und mische meinen Trank mit Tränen, also er kennt nichts anderes mehr. Ne? Meine Tage sind wie ein langgestreckter Schatten und ich verdorre wie Gras, in Vers 12. Hier so mein Lebensabend, den habe ich jetzt erreicht. Wir wissen nicht, wie alt er ist, aber es wirkt so, ja okay, langgestreckte Schatten, so der Abend ist da. Das Gras ist verdorrt, ich bin am Ende, ich werde nicht mehr lange machen. Jetzt kommt ein ziemlicher Cut, also von seinem ganzen Schwermut, von seiner Klage, kommt er jetzt auf etwas, was wesentlich schöner ist. Ne? Ich lese die nächsten 10 Verse, Vers 13 bis 23. Aber du, o Herr, thronst auf ewig und dein Gedenken bleibt von Geschlecht zu Geschlecht. Du wirst dich aufmachen und dich über Zion erbarmen. denn es ist Zeit, dass du ihr Gnade erweist. Die Stunde ist gekommen. Denn deine Knechte lieben Zions Steine und trauern über ihren Schutt. Dann werden die Heiden den Namen des Herrn fürchten und alle Könige auf Erden deine Herrlichkeit. Wenn der Herr Zion gebaut hat und erschienen ist in seiner Herrlichkeit, wenn er sich zu dem Gebet der Verlassenen gewendet und ihr Gebet nicht verachtet hat, das wird man aufschreiben für das spätere Geschlecht. Und das Volk, das geschaffen werden soll, wird den Herrn loben. Denn er hat herabgeschaut von der Höhe seines Heiligtums. Der Herr hat vom Himmel zur Erde geblickt, um zu hören das Seufzen der Gefangenen und loszumachen die dem Tod Geweihten, damit sie den Namen des Herrn verkündigen in Zion und sein Lob in Jerusalem. Wenn die Völker sich versammeln, allesamt, und die Königreiche, um dem Herrn zu dienen. Also wie gesagt, es ist etwas absolut anderes. Auf einmal ist es ein Lobpsalm und ich habe es genannt so die Zukunft oder der Blick in die Zukunft, was kommen wird. Und er steigt so wunderbar ein, ne? Aber du, o Herr, thronst auf ewig und dein Gedenken bleibt von Geschlecht zu Geschlecht. Er kommt direkt aus seinem Kaputtsein, aus seiner Vergänglichkeit auf Gottes Ewigsein zu sprechen. Er kommt direkt auf den Punkt, du, o Herr, thronst ewig. Das ist unabrückbar. Dieser Thron ist fest und darauf sitzt du, und zwar für immer. Und er hat es absolut erkannt, diese Ewigkeit Gottes. Und er stellt seine eigene Vergänglichkeit mit Gottes Unvergänglichkeit gegenüber. In Vers 14, du wirst dich aufmachen und dich über Zion erbarmen, denn es ist Zeit, dass du ihr Gnade erweist. Die Stunde ist gekommen. Hier wirkt es etwas prophetisch sogar, ne? Also, du wirst dich aufmachen und dich über Zion erbarmen. Woher kommt das? Wir lesen nicht, dass es ein Prophet war, aber ich glaube, er kannte Gott. Er wusste, was Gott prophezeit hat. Und er wusste, was Gott noch tun wird, weil es einfach in seinem Wort steht. Natürlich, es kommt die Frage auf, wann. Du wirst dich aufmachen und dich über Zion erbarmen. Es ist Zeit, okay, das kann wirklich etwas sehr, sehr Objektives für diesen Psalmisten sein. Also ich finde, es ist echt Zeit, dass du endlich mal kommst, dass du ihr Gnade erweist, die Stunde ist gekommen. Aber er weiß, Gott wird kommen und Gott wird sich wieder über Zion erbarmen. Und man schließt aus diesem Vers daraus, es dreht sich wohl so um die Zeit, wo das Volk in der Gefangenschaft in Babylon ist. Das also so eher zum Ende hin. Und dieses Leid der Gefangenschaft hat seinen Zenit schon überschritten. Also der Höhepunkt ist schon vorbei, es lichtet sich schon. Es bahnt sich das schon an, dass Gott Israel wieder aufbauen wird. Und der Psalmist weiß auch, dass das Gnade ist, ne? Dass du ihr Gnade erweist, die Stunde ist gekommen. Also nicht, oh Gott, du hast uns nur 70 Jahre versprochen, deswegen, okay, mach. Wir haben die Strafe geduldig ertragen. Nein, es ist ganz klar, es ist Gnade, die wir da bekommen werden. Und darauf setzt er sich. Das ist für ihn fest. Das ist Gnade, dass wir das haben dürfen, dass wir das haben werden. Und das ist für ihn absolut fest. Vers 15. Denn deine Knechte lieben Zions Steine und trauern über ihren Schutt. Hier sehen wir jetzt das erste Mal, warum er überhaupt trauert. Was ist der Grund dafür? Weil David, da haben wir das sehr oft, dass er sagt, ja, meine Feinde umringen mich, ich bin in der und der Situation gerade, deswegen geht es mir schlecht. Oder auch andere Psalmisten beschreiben ihr Leid oder die Herkunft ihres Leides ausführlicher als er, als dieser Psalmist jetzt hier. Und jetzt kommt es heraus, denn deine Knechte lieben Zions Steine und wir trauern über ihren Schutt. Er ist in so einer Trauer, weil es Israel schlecht geht. Er fühlt für sein Volk. Und alles, was die ganzen 12 Verse davor sind für ihn ein Ausdruck davon, wie schlecht es ihm geht wegen Israel. Nicht, weil er sich selbst versündigt hätte oder so. Nein, sein Herz hängt an Israel, sein Herz hängt an Jerusalem, an der heiligen Stadt. Und deshalb trauert er. Es ist eine tiefe Liebe zu seiner Nation, die ihn überhaupt diesen Psalm schreiben lässt, die ihn in diese Situation bringt. Dann werden die Heiden den Namen des Herrn fürchten und alle Könige auf Erden deine Herrlichkeit, wenn der Herr Zion gebaut hat und erschienen ist in seiner Herrlichkeit, wenn er sich zu dem Gebet der Verlassenen gewendet und ihr Gebet nicht verachtet hat. Wenn es soweit ist, dass Jerusalem wieder aufgebaut ist, wenn Jerusalem wieder steht, wenn die Mauern wieder da sind, dann werden alle Feinde Israels Gott erkennen. Und sie werden es erkennen müssen, weil, es ist eine Wüste, es sind alles Trümmer, aber wenn Gott das wieder aufbaut, dann steht das einfach wieder. Und es ist ein Blick in die Zukunft. Er schreibt hier, wenn er erschienen ist in seiner Herrlichkeit. Wir wissen, Jesus wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Und dieser Psalmist hat einen Blick darauf. Nicht nur Jerusalem wird stehen, nein, er wird kommen in seiner Herrlichkeit. Dann wird sich zeigen, dass die Gebete nicht vergeblich waren. So viele Gebete wurden gesprochen aufgrund von Jerusalem, gerade zu der Zeit, dass Menschen getrauert haben, weil Jerusalem zerstört ist. Der Ort, wo Gott unter dem Volk sein wollte. Und nach dem Wiederaufbau Jerusalems, ich habe jetzt vergessen, wo das steht, da lesen wir, dass die, welche den ersten Tempel noch gesehen hatten, weinten, weil sie sahen, dass dieser Tempel vielleicht größer war, vielleicht schöner war, aber die Herrlichkeit Gottes war nicht eingezogen. Diesem Tempel fehlte das Wichtigste. Und er schreibt hier aber, die Herrlichkeit Gottes wird wiederkommen. Und diesen Blick hat er. In Vers 19, das wird man aufschreiben für das spätere Geschlecht und das Volk, das geschaffen werden soll, wird den Herrn loben. Das Aufgeschriebene haben wir. Wir haben so viel an prophetischem Wort, so viel von Wundertaten Gottes, wie er das Volk rausruft, wie er das Volk immer wieder befreit, wie er das Volk richtet und wieder Frieden schafft. Und warum? Damit wir ihn kennenlernen, damit wir ihn loben und ja, das Volk, das geschaffen werden soll. Ich sehe es ein bisschen als uns, wir aus Heiden, die wir jetzt zu seinem Volk gehören, wir werden den Herrn loben. Wir loben ihn aufgrund der Taten, die wir im Alten Testament lesen, von denen wir überzeugt sind, dass sie wahr sind. Vers 20. Denn er hat herabgeschaut von der Höhe seines Heiligtums. Der Herr hat vom Himmel zur Erde geblickt. Gott schaut vom Himmel zu. Aus seiner Herrlichkeit guckt er auf diese kaputte Erde und sieht, was alles los ist. Wir sind ganz klar nicht auf seinem Niveau. Also Gott muss zu uns herunterschauen. Es ist ein ganz klares Machtverhältnis. Also nichts, wo wir jetzt Gott einfach mal so um die Schulter nehmen können. Nein, Gott hält uns, wir nicht ihn. Und das ist er sieht das ganz klar so. Ey, Gott ist so viel höher. Und er sieht uns trotzdem. Er sieht uns aus seinem Heiligtum heraus. Gott ist von unserem Leid nicht betroffen. Das, was uns betrifft, betrifft ihn lange nicht. Vers 21, um zu hören das Seufzen der Gefangenen und loszumachen, die dem Tod geweihten. Und hier finde ich es sehr interessant, der Knackpunkt. Gott ist nicht betroffen von unserem Leid, aber er will uns hören. Gott entscheidet sich dazu, uns zu hören. Gott entscheidet sich dazu, uns zu befreien, denn wir sind die Todgeweihten. Seit dem Sündenfall erwartet uns der Tod. Und Gott ist bereit, uns daraus zu befreien. Nicht, weil wir es verdienen, nicht, weil wir uns da selber rausreißen könnten. Nein, einfach Gott ist bereit dazu, das zu tun, weil er auch der Einzige ist, der es tun kann. Vers 22 und 23, damit sie den Namen des Herrn verkündigen in Zion und sein Lob in Jerusalem, wenn die Völker sich versammeln allesamt und die Königreiche, um dem Herrn zu dienen. Wir sind befreit, nicht einfach so. Also wir haben einen Auftrag. um loszumachen die dem Tod Geweihten, damit sie den Namen des Herrn verkündigen in Zion und sein Lob in Jerusalem. Also das eine ist, damit wir das andere tun. Wir sind befreit, damit wir seinen Namen verkündigen. Und wir können uns da auch nicht rausreden. Das ist, es ist einfach die logische Folge daraus. Wir sind befreit und wir müssen davon reden. Und wir sind befreit, um ihm zu dienen. Nicht um zu tun und zu lassen, was wir wollen. Nee, das war davor. Wir sind befreit, um ihm zu dienen. Der letzte Teil, das sind Verse 24 bis 29. Er hat meine Kraft gebeugt auf dem Weg, hat verkürzt meine Tage. Ich spreche, mein Gott, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Deine Jahre wären von Geschlecht zu Geschlecht. Du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, wie ein Gewand wirst du sie wechseln und sie werden verschwinden. Du aber bleibst, der du bist. Und deine Jahre nehmen kein Ende. Die Söhne deiner Knechte werden bleiben und ihr Same wird vor dir bestehen. Diesen Absatz habe ich genannt, er bleibt. Gott bleibt, Gott bleibt. Und das ist diesem Psalmisten sehr wichtig, das immer wieder zu betonen, du bleibst. In Vers 24 geht er nochmal so ein bisschen auf sein Leid ein. Ne? Er hat meine Kraft gebeugt auf dem Weg, hat verkürzt meine Tage. So, er erkennt, er hat nicht mehr viel Zeit und er erkennt auch, dass das von Gott abhängig ist. In 25 ist er wieder etwas anders drauf. Ich spreche, mein Gott, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Deine Jahre wären von Geschlecht zu Geschlecht. Du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden wie ein Kleid zerfallen. Wie ein Gewand wirst du sie wechseln und sie werden verschwinden. Er bittet Gott, seine Tage zu verlängern. Ich denke so ein bisschen, er will das wiederhergestellte Jerusalem sehen. Das ist das, wonach sein Herz sich sehnt. Das ist das, worauf die Prophezeiungen Gottes zeigen. Jerusalem wird wieder stehen und das will er sehen. Er sieht aber auch, dass er so ein bisschen ja, in einem zu schlechten Zustand ist, um das noch zu erleben. Und er fängt an, diese Unsterblichkeit, die Unveränderlichkeit Gottes hervorzuheben. Du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Und hier, alles wird vergehen. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Gott ist nicht an Zeit gebunden. Aber alles, was wir hier sehen, ist an die Zeit gebunden. Und alles zerfällt. Und selbst wenn ein Baum ein paar hundert Jahre alt wird, man sieht es ihm an. Und wenn eine Schildkröte ein paar hundert Jahre alt wird, dann sieht man es ihm an. Ja. Also alles, was wir um uns herum sehen, und egal wie gut es gebaut ist, egal wie gut es geschaffen ist, alles ist von Zeit geprägt. Und alles hängt an der Zeit. Und egal wie fit ich jetzt mit etwas über 30 bin, ich bin nicht mehr so fit wie die Teens hier vorne. Also das ist, wir hängen alle in der Zeit und egal wie fit du dich hältst, egal wie gesund du dich hältst, eines Tages bist du alt. Und eines Tages ist es vorbei. Denn Zeit macht vor keinem von uns Halt. Aber Gott hat die Zeit gemacht und er hat sich nicht daran zu halten. Gott bleibt. Und es wird sogar, er beschreibt es in Vers 27 sogar, sie werden vergehen, du aber bleibst, sie alle werden wie ein Kleid zerfallen. Also ich habe kleine Kinder, Klamotten halten jetzt nicht lange. Also bei dem einen ein bisschen länger, bei dem anderen eben gar nicht lange. Also Klamotten, Kleidung ist etwas sehr, sehr Anfälliges, was Zeit angeht. Nehmen wir Mode, dann ist es noch flüchtiger. Also es ist absolut logisch, dass alles zerfällt. Und alles wird verschwinden. Vers 28, du aber bleibst, der du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. Gott bleibt. Er betont das immer wieder. Und hier schreibt er sogar den Namen Gottes, Jahwe, aus. Du bleibst, der du bist. Gott sagt, ich bin, der ich bin, Yahweh, das kann man ganz beliebig setzen. Das kann bedeuten, ich bin, der ich bin. Das kann heißen, ich bin, der ich war, ich bin, der ich sein werde, ich war, wer ich bin, ich war, wer ich sein werde. Also man kann es ganz wild durch die Zeit mixen und das passt immer. Das ist so eine ganz komische Eigenheit im Hebräischen. Gott sagt, ich bin, was gleichzeitig bedeutet, ich war immer, ich werde immer sein und ich, vor allem, ich werde immer gleich sein. Ich bin unveränderlich. Und hier schreibt er das so aus. Du bleibst, der du bist. So wie ich dich jetzt kenne, so wirst du auch noch in 100 Jahren sein. Genauso, unveränderlich. Und deine Jahre nehmen kein Ende. Er versucht Gott hier so ein bisschen so auf unser menschliches Denken runterzubrechen, weil wir können nun mal nur zeitgebunden denken. Aber Gottes Jahre nehmen kein Ende. Und sie haben auch keinen Anfang. Es ist einfach ein ewiges Ding. Er hat die Gewissheit, dass Gott nicht plötzlich seine Meinung ändert. Dass Gott nicht plötzlich andere Maßstäbe ansetzt auf unser Leben. Dass Gott nicht plötzlich andere Ziele verfolgt. Gott wird sich nicht plötzlich ein anderes Volk auswählen, die Aramäer oder so. Einfach ein Volk, das auch verfolgt wird. Nehmen wir das. Nein, Gott hat gesagt, es geht um Israel. Also wird es um Israel gehen. Vers 29, da blickt nochmal mehr Hoffnung durch. Die Söhne deiner Knechte werden bleiben und ihr Same wird vor dir bestehen. Er drückt so diese Hoffnung aus, selbst wenn ich dann nicht mehr da bin, selbst wenn meine Tage dann vorbei sind, wonach es hier aussieht, aber meine Nachkommen, die Kinder deiner Knechte, die, welche dir treu sind, die Kinder von denen, an denen wirst du es vollbringen, an denen wirst du deine Prophezeiung erfüllen. Und die werden die Erfüllung sehen und sie werden wieder in Jerusalem sein können. Und das ist, jetzt gerade sind wir in so einer Zeit, wo ja, Israel wird gebaut. Israel wird größer, wird mächtiger, wird stärker. Ich habe von einem ehemaligen Politiker gehört, der sagte über seinen Vater, der war nach dem Krieg komplett zerstört, als der Staat Israel gegründet wurde. Er ist halt hatte im Krieg gekämpft und sagte, ich komme darauf nicht klar. Uns wurde gesagt, Juden werden niemals Bauern sein und können auch keine Soldaten sein. Das können die einfach nicht. Und jetzt, die Wüste blüht und sie sind die besten Soldaten der Welt. Es ist eine Situation, die völlig unerklärlich ist für die Welt. Im Sechstagekrieg, das ist für mich so eine biblische Geschichte, aber aus der Neuzeit. Es ist ein absolutes Wunder, was da passiert ist. Wo sich viele Staaten gegen Israel wenden und diese vielen Staaten werden vernichtet und können seitdem keinen vernünftigen Angriff mehr starten. Und das Ganze ist nach 6 Tagen durch. Wenn das keine biblische Geschichte ist, dann weiß ich auch nicht. Also es ist Wahnsinn, wie Gott sich an sein Wort hält. Ich werde Jerusalem wieder bauen. Und er sagt, ich werde wieder ihr Gott sein. Sie werden mein Volk sein. Und das ist so faszinierend, wie Gott nach mehr als 2000 Jahren, wenn wir die Prophezeiung nehmen, weit mehr als 2000 Jahre, wie Gott dieses Ziel verfolgt. Das ist mein Volk. Leg dich nicht mit diesem Volk an. Und dieser Psalmist sieht das. Er sieht, ey, meine Nachkommen, meine Kinder, die nächsten Generationen, die werden die Erfüllung sehen. Die werden die Prophetien ja erfüllt sehen. Ich möchte zu einer Anwendung kommen. Dieser Psalmist ist, wie ich das so betrachte, ein sehr patriotischer Mensch. Also er liebt sein Volk, er liebt seine Stadt, er ist getrieben von Heimatliebe. Und das ist etwas, was wir gerade als Russlanddeutsche eher weniger nachvollziehen können. Also wir sind überall zu Hause. Und das ist so ein Ding, also dieses Heimatverbundene, das ist etwas schwierig. Also für mich ist das absolut nicht greifbar. Ich kann es absolut nicht verstehen, warum Leute jetzt um jeden Preis für ihr Vaterland kämpfen müssen. Ich verstehe es nicht. Aber dieser Psalmist, der versteht es ganz gut. Und er trauert um sein Land. Das ist so ein Ding so, wir haben viel Grund, um über unser Land zu trauern. Wir sind in einem sehr desolaten Zustand und ich meine jetzt nur den geistlichen Part, auf das andere will ich gar nicht eingehen. Aber so wie sich unser Land geistlich entwickelt, ist es grauenhaft. Und wir sollten trauern. Wir sollten zu Gott rufen und schreien, dass wir unser Christsein hier wirklich als Licht erleben können. Aber in dieser ganzen Trauer sieht er Gott. Er sieht dieses Unveränderliche, er sieht diese Ewigkeit Gottes, diese Erhabenheit. Und dazu möchte ich euch alle aufrufen. In dem Leid, in dem wir gerade stecken. Ich meine, jeder kennt das irgendwo, dass wir zu Gott schreien wollen und irgendwie Gott wendet sich ab. Es fühlt sich so an. Lasst uns trotzdem auf ihn gucken. Denn er ist der Ewige. Er hat uns versprochen, in Hebräer 13, Vers 5 lesen wir, denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Das ist etwas, das ist, sagt Gott zu Josua, und dieser Psalmist, er muss das kennen, sonst woher nimmt er diese Zuversicht? Gott hält sein Wort. Gott ist da und er lässt uns nicht alleine.